Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe von Fupalava und zwar in neuem Gewand. Meine Stimme kennt ihr bestimmt noch. Ich bin Markus Becker, aber mir zukünftig gegenüber sitzt dann auch unser Leiter von Fupa Niederrhein, André Nückel.
Hallo liebe Fupaner, hallo Markus.
Moin André. Also, wir wollen das Ganze nämlich noch ein bisschen lebhafter und ansprechender gestalten, starten das heute mit einem kurzen Newsflash und steigen dann über ins Thema der Woche. Aber es lohnt sich auch bis zum Ende zuzuhören, denn für die aufmerksamsten Fupaner unter uns und unter euch gibt es noch was zu gewinnen, denn ein paar Prämienpunkte gibt es zu verlosen für eine richtig beantwortete Frage. Also bleibt gerne bis zum Ende dran.
Der Zeitpunkt könnte auch kaum besser sein für unser neues Format, Markus, denn Karneval ist vorbei, wir haben Anfang März und das bedeutet, alle Mannschaften kehren aus der Winterpause zurück. Klar, ab der Oberliga abwärts wird schon seit 4-5 Wochen gespielt. Und auch schon vielen Kreisligen, aber manche Kreise haben in der Tat noch pausiert. Man hat auch teilweise halt Gründe der Witterung, weil Rasenplätze da nicht zu bespielen sind. Aber ab dem kommenden Wochenende geht es wieder flächendeckend los und darauf freue ich mich. Denn dann ist garantiert mehr los als in der neuesten oder ersten Ausgabe unseres Newsflash.
Was für ein Übergang, das kann man glaube ich nicht lernen.
Ja, wegen Karneval war halt nicht allzu viel los, denn man hat es auch auf Instagram gesehen, auf Facebook, auf TikTok. Du auch in deinen sozialen Medien wahrscheinlich. Die Vereine haben halt nicht überall dann so trainiert, wie es normalerweise der Fall wäre und haben sich dann aufs Feiern konzentriert. Ist ja auch gut, soll ja auch so sein. Nichtsdestotrotz habe ich dir drei News mitgebracht, über die es zu sprechen gilt.
Ich bin gespannt.
In den kommenden Tagen wird es dann hoffentlich ein bisschen ausführlicher werden. Beginnen möchte ich aber mit Eintracht Gladbach. Das ist der bald neueste Verein im Fußballkreis Mönchengladbach-Viersen, gegründet von Tim Schlippes und seinen Freunden. Er ist selbst ein ehemaliger Regionalligaspieler bzw. Jugend-Bundesligaspieler von Borussia Mönchengladbach. Sie wollen jetzt mit einem ganz neuen Club in der Kreisliga C anfangen, aber da gibt es einen kleinen Haken. Und der Haken ist der, dass sie mit einer Truppe starten möchten, die aus Spielern oder mit Spielern bestückt ist, die Bezirksliga-Aufwärtserfahrung haben.
Vielversprechend auf jeden Fall. Da könnte der Durchmarsch geplant sein.
Genau. Das ist auch das Ziel. Mittelfristig oder eher kurzfristig wollen sie sich in der Top-Riege der Mönchengladbacher Fußballvereine, zumindest auf Kreisebene, etablieren.
Ordentlich.
Okay. Der Weg zu Borussia ist ja noch ein bisschen weiter. Und aber nicht nur das Sportliche steht im Fokus, sondern auch ein Sozialversprechen. Eintracht soll gelebt werden. Mhm. Und das bedeutet, dass sie mit Beeinträchtigten zusammenarbeiten wollen, mit Kinderheimen, mit Jugendheimen, um da auch einfach eine große Gemeinschaft zu bilden.
Das hört man echt gerne, ja.
Ja, und klar, so eine Vereinsgründung bringt immer einige Hürden mit sich. Dazu dann auch später mal in einer eigenen Folge etwas mehr, weil es ist nicht der einzige Verein, der aktuell wohl zur neuen Saison gegründet wird, aber halt das aktuell zum prominenteste Beispiel. Und ja, das sind immer Themen, die spannend sind.
Kann man dann auch schon zur neuen Saison wahrscheinlich erwarten, ne? Dass sie dann wieder einsteigen.
Das ist in jedem Fall das Ziel. Gespräche mit dem Fußballkreis Mönchengladbach werden jetzt aufgenommen.
Okay, cool.
Ebenso spannend sind Ex-Profis, die auf einmal im Amateurfußball auftauchen. Und da hat der SV Biemenhorst in den letzten Tagen, in den vergangenen Tagen jemanden vorgestellt. Und zwar handelt es sich dabei um den Spieler Haris Memic, der aus den Niederlanden stammt, unweit von Bocholt wohnt. Und er soll jetzt den SV Biemenhorst in der zweiten Saison verstärken, hat das auch schon getan. Hat gegen, ich meine, TVD Velbert und den VfB Homberg schon gespielt. Hat selbst auch im Ausland, also für uns ist es das Ausland, in der Niederlande, seiner Heimat, in Polen und der Slowakei, in der zweiten Liga gespielt, entsprechende Erfahrungen gesammelt.
Ordentlich, ja.
Und das ist dann in jedem Fall meiner Meinung nach ein Boost für die Oberliga, weil da spielt es auch keine Rolle, ob du jetzt zweite Liga in der Slowakei oder in Polen gespielt hast. Das kann in jedem Fall mit der Oberliga mithalten.
Ich finde das immer sehr interessant, das zu vergleichen. Also ich beziehungsweise das auch einzuschätzen. Denn ich habe ja keine Ahnung, wie der Fußball und das Niveau in der zweiten slowakischen Liga ist. Ist das dann wirklich dann Oberliganiveau oder sind die dann vielleicht sogar noch ein Niveau tiefer? Denn wahrscheinlich europaweit, weltweit ist der Amateurfußball in Deutschland. Niveautechnisch würde ich zumindest denken und raten, den anderen Ländern und Ligen überlegen. Ja, vor allem innerhalb von Europa gibt es da kaum etwas zu vergleichen. Vielleicht in England, aber selbst da. Ne? Deswegen finde ich das sehr interessant, wie schnell er sich anpassen kann und ob er dann vielleicht sogar ein Upgrade ist gegenüber allen anderen. Aber viel interessanter finde ich auch noch, dass, denn ich bin über den Namen gestolpert, Haris Memic. Denn ich cover ja bei uns sehr häufig die Regionalliga und da ist mir natürlich ein anderer Name natürlich bewusst und das ist Haris Mesic vom 1. FC Bocholt. Ist natürlich rein geografisch kein Riesensprung, ne, von Bimohorst nach Bocholt. Hatte einfach gedacht, dass das dann dementsprechend einfach der Wechsel ist, der dann vollzogen wird. Aber nein, haben auch keine Verbindung, zumindest ist uns keine bewusst. Und sind auch, was, 7 Jahre Unterschied?
Zwischen beiden Spielern liegen 7 Jahre, das ist richtig. Ich dachte auch zunächst, hä? Den Namen kennst du doch irgendwo, ja, aber in der Tat sind das zwei verschiedene Personen, die aber innerhalb von einer Stadt spielen. Und der neue Spieler von Bimohorst ist Innenverteidiger und kann auch im defensiven Mittelfeld spielen. Aber wie du eben schon gesagt hast, klar, zweite Liga ist zweite Liga, aber inwieweit das dann halt ein Upgrade ist zur Oberliga, müssen wir mal schauen. Ja. Nichtsdestotrotz denke ich halt, wenn du halt in der Slowakei und Polen regelmäßig Teilnehmer in der Champions League oder in der Europa League hast, dann kann die zweite Liga auch nicht so schlecht sein.
Gehe ich auch von aus. Wir hatten jetzt zuletzt auch, das ist auch wieder ein paar Wochen her, ist ein ehemaliger Profi aus der, das war aber kroatische und ukrainische erste Liga, ist dann in die Bezirksliga gewechselt. Lass mich nicht lügen. Ich meine, das wäre zu Solingen-Wald gewesen.
Ich erinnere mich.
Ja, aber da ist das dann natürlich viel offensichtlicher, dass dann wirklich ein Upgrade vorliegt. Denn da hat man dann wirklich Europa League Quali gegen, ja, schlag mich nicht tot, gegen Malmö oder sowas in der Richtung gespielt. Und das ist dann klar, dass da die Bezirksliga normalerweise nicht mithalten kann. Aber hier finde ich dann den Unterschied viel interessanter zu beobachten. Werde ich mir auf jeden Fall auch ein bisschen näher zu Gemüte führen, wie er sich dann schlägt. Und Bimohorst selbst ist ja sowieso ein super interessanter Verein und schlägt sich ja selbst auch als Kollektiv extrem gut im ersten Jahr in der Oberliga.
Aber soll ich dir was verraten?
Gerne.
Es spielt keine Rolle, ob du jetzt in der Oberliga spielst, in der zweiten Bundesliga spielst oder in der Kreisliga spielst. Ab kommender Saison gibt es eine Regeländerung für alle.
Oh, war die nächste Überleitung, meine Güte.
Das International Football Association Board, kurz IFAB, das sind die Regelhüter des Weltfußballs und die haben etwas überraschend eine, ja, Regelanpassung beschlossen am vergangenen Wochenende. Und zwar geht es um die sogenannte 6-Sekunden-Regel. Wir alle kennen sie, aber keiner sieht sie in der Praxis. Und zwar geht es darum, dass ein Torhüter den Ball maximal 6 Sekunden in den Händen festhalten darf.
Theoretisch.
Theoretisch. Und dann müsste es sträflicherweise ab der 7. Sekunde einen indirekten Freistoß geben.
Habe ich, glaube ich, noch nie gesehen in einem meiner persönlichen Spieler, als aktiver Spieler. Und ich müsste auch lügen, wann ich das letzte Mal im Profifußball gesehen habe. Ich habe gerade echt kein Beispiel vor Augen.
Ich kenne es auch in der Tat nur von der PlayStation,
ja,
weil dann wird das auch automatisch ausgeführt. Aber ich muss sagen, ich finde es gut, dass da überhaupt irgendwas gemacht wird, weil wir alle kennen die Regel, aber sie wird einfach nicht konsequent angewendet. Klar kann man auch sagen, ein indirekter Freistoß, ich meine da auch, halt auch an Ort und Stelle, wo das Ganze passiert ist, also im Strafraum, ist auch schon eine heftige Strafe.
Extrem. Ich erinnere mich an den Meisterschafts- oder dann den Schuss zur Meisterschaft für den FC Bayern. Das war
Anderson.
Anderson 2001 wahrscheinlich, ja, so gegen HSV. Aber das war auch ein Rückpass, der dann aufgenommen wurde. Also
von wem? Hans-Jürg Butz.
Ah, alle klar, okay. Das ja.
Und um kurz wieder zur Regeländerung zurückzukommen, es sieht nämlich so aus, die Zeitspanne wird auf 8 Sekunden erhöht. Mhm. Der Schiedsrichter muss mit seinen Fingern eine visuelle Uhr anzeigen, sprich dann 1, 2, 3, 4, 5 anzeigen. Mhm. Und wenn der Torhüter dann ab der 8. Sekunde oder nach der 8. Sekunde den Ball immer noch in der Hand halten sollte, gibt es Eckstoß für den Gegner. Wie findest du das?
Ja, ich sehe dem ehrlich gesagt ein bisschen kritisch gegenüber, ne? Also wenn du das dann wirklich konsequent durchführst, musst du wirklich jedes Mal als Schiedsrichter nach 3 Sekunden deinen Arm in die Höhe strecken und dann anfangen zu zählen. Kommst du dir wahrscheinlich vor allem dann auch auf dem Niveau der Kreisliga dann ein bisschen blöd vor, dass dann alle paar oder jedes Mal, wenn ein Torwart dann den Ball aufnimmt, dann diese Uhr zu zählen. Natürlich, wenn es dann durchgeführt wird, macht es dann auf jeden Fall mehr Spannung und vor allem eliminiert Zeitspiel, in Teilen zumindest. Ich bin das nicht wirklich euphorisch. Das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz, denn Zeitspiel ist wahrscheinlich einer der größten Herausforderungen für die Regelhüter in den kommenden Jahren und Jahrzehnten. Und das ist ein Ansatz, aber ich finde keine Revolution.
Ich habe 2 Meinungen dazu. Meinung 1 ist, ich finde, es hätte erstmal ausgereicht zu sagen, wir werden jetzt diese Regel, ich glaube, das ist sogar Regel Nummer 12.2,
okay,
dass gesagt wird, wir werden diese Regel jetzt konsequent ahnden. Mhm. Das wäre schon mal ein Ansatz gewesen, aber klar kann man dazu auch dann sagen, ein indirekter Freistoß ist halt schon eine extrem hohe Strafe.
Ja.
Zweitens, ich sehe es halt gerade, du hast es auch schon angerissen, in der Kreisliga schwierig. Da hast du auch teilweise Spiele ohne richtigen Schiedsrichter, ein Betreuer pfeift, ein Trainer pfeift, ein Zuschauer pfeift. Der muss dann eh schon auf x Sachen achten und dann auch noch jedes Mal den Counter anzuzeigen, das halte ich für wenig praxisnah. Ja. Aber ja, es ist jetzt beschlossen, wir werden sehen, wie es umgesetzt wird. Aber wie immer ist es so, dass es für den Profifußball einfacher umzusetzen sein wird als für die Amateure.
Ich finde, selbst wenn Regeln dann wirklich dann schwarz auf weiß dann im Regelbuch vorliegen, werden sie auch im Profifußball nicht 100% umgesetzt von den Schiedsrichtern. Ich finde, der falsche Einwurf ist vielleicht das perfekte Beispiel dafür, ja, wie viele davon ich nicht nur im Profifußball, sondern auch ja, auf dem Niveau der Oberliga andauernd sehe, wie vielleicht ein Bein angehoben wird oder wie der Ball nicht wirklich hinter den Kopf geführt wird. Und trotzdem, da werden eigentlich Regelverstöße begangen, aber trotzdem ahnet der Schiedsrichter das einfach nicht.
Guter Punkt.
Und ich kann mir einfach vorstellen, dass es dann genau so vonstatten geht. Vor allem, wie gesagt, auf dem Niveau der Kreisliga, weil gelinde gesagt Schiedsrichter einfach keinen Bock dazu haben, jedes Mal dann ihre Uhr dann zu zählen. Ne? Werden wir sehen. Ne? Ich bin auf jeden Fall gespannt und werde es dann auch bei mir selbst in meinem aktiven Fußballgeschehen dann verfolgen.
Wichtige Ergänzung noch, das Ganze greift erst zur neuen Saison. Das heißt, wenn wir hier in einem halben Jahr sitzen, könntest du auch deine ersten Erfahrungsberichte einfließen lassen, ja, ob und wie das Ganze geahndet wird.
Schauen wir mal auf jeden Fall.
Genau, und weißt du, wo Profis und Amateure zusammenkommen? In der Baller League.
Ah, klar.
Ja. Erste Folge, neuen Gewand und schon laufen die Übergänge. Hoffentlich bleibt das auch so.
Ja.
Die Baller League ist am Montag in Season 3 gestartet. Ihr kennt es alle. Die Baller League wurde letztes Jahr offiziell ausgerufen von Lukas Podolski und Mats Hummels als Mitgründer der ganzen Geschichte. Ich meine, Mats Hummels ist mittlerweile raus.
Ich bin ehrlich gesagt auch gar nicht so sehr in dem Thema drin, aber...
Wir haben da jemanden.
Genau, perfekte Überleitung. Wir haben da jemanden in unserer Redaktion, und zwar das ist Sascha Köppen. Der als wahrscheinlich von Tag 1 begleitet er die Baller League und hat uns da eine kleine Sprachnachricht zusammengeführt zum Thema.
Nicht jeder, der sich für Fußball interessiert, muss auch ein Fan der neuen Hallenfußballformate sein. Das ist auch absolut legitim so. Man muss aber trotzdem sagen, dass was die Baller League da am Montagabend in Berlin aufgezogen hat, im neuen Hangar 7 des Flughafens Berlin-Tempelhof, das ist wirklich schon aller Ehren wert. Das ist atmosphärisch schon ganz große Kunst. Die Halle hat ein tolles Ambiente, fast jetzt 1000 Zuschauer. Die Bilder, die ins Internet produziert werden, sind auf Champions League Niveau, also das ist schon wirklich ganz große Klasse. Wer es noch nicht gesehen hat und sich mal ein Urteil dazu bilden möchte, sollte das auf jeden Fall tun. Das lohnt sich. Die neue Struktur in den Kadern ist ein weiteres Zeichen der Professionalisierung dieses Hallenformats. Die Spieler werden in Franchise Baller, Designated Baller und Rising Baller eingestuft und werden demnach auch entsprechend bezahlt. Das heißt, für Topspieler ist das inzwischen schon eine relativ lukrative Sache. Das wird natürlich jetzt auch wieder Leute auf den Plan rufen, die sagen, was hat das bitte noch mit dem zu tun, was Liga-Gründer Lukas Podolski da seinerzeit erzählt hat, dass es doch mehr um einen Schulhofcharakter gehen soll. Gut, die ganze Werbemaschinerie steht dem natürlich in der Tat entgegen. Das muss am Ende jeder für sich selbst bewerten, wie er das einschätzt. Da kann man auch keinem, denke ich mal, eine Vorgabe machen. Fakt ist, dass der erste Spieltag gleich wieder einiges zu bieten hatte. Kevin Wecken hat einen Sechserpack geschnürt im ersten Spiel des Abends. Das ist natürlich unfassbar und wie gesagt, auch da kann ich nur wiederholen, wer das nicht gesehen hat, sollte sich die Bilder vielleicht einfach mal antun. Erster Spitzenreiter sind die Gönnergy Allstars. Die haben mit 9-3 gegen den Titelverteidiger Las Vegas Ladies gewonnen, was sicherlich auch etwas überraschend war. Das ist schon mal ein spannender Auftakt gewesen, der macht auf jeden Fall Lust auf mehr.
Weißt du was, Markus?
Ja.
Ich bin etwas zwiegespalten. Erstmal finde ich es extrem cool, dass es ein Format gibt, Leute gibt, die sich Gedanken machen, wie sie den Fußball revolutionieren können. Mhm. Und ich finde halt, dass man sich traut, gegen das Establishment so ein bisschen anzutreten, was ja auch aktuell einfach der Weltfußball ist, ist es erstmal gut. Ich finde auch die Baller League, ich habe jetzt ungefähr 3-4 Spieltage schon gesehen, finde ich auch ganz spannend. Es ist ein Gimmick, macht Spaß, ist Straßenfußball. Aber ich sehe ein großes Problem. Zumindest für den Niederrhein und den Mittelrhein, die ja bislang somit die meisten Spieler gestellt haben. Mhm. Denn man muss dazu sagen, die Baller League wurde in den ersten beiden Seasons in Köln ausgetragen und ist jetzt nach Berlin-Tempelhof umgezogen. Du spielst montagsabends. Sascha meinte auch irgendwas davon, dass die sich jetzt auch teilweise früher treffen als sonst. Du hast eine viel größere Anreise. Und wann findet der Amateurfußball in NRW statt? Sonntags.
Klar.
wenn die Spieler halt entsprechend entlohnt werden von der Baller League, muss sich halt echt die Frage gestellt werden, spiele ich halt lieber Amateurfußball in meinem Heimatverein oder aber setze ich voll auf die Baller League und spiele dann da zweimal im Jahr 6, 7, 8 Wochen und mache mir dann in Anführungszeichen die Taschen voll, ohne das jetzt irgendwie wertend zu meinen. Weil es ist scheinbar ein sehr attraktives Format, das große Sponsoren an Land gezogen hat, kann entsprechend auch was an die Spieler abwerfen. Dass du dir dann als Spieler eventuell Gedanken machst, ob ich mir jetzt bei meinem Heimatverein ein paar Nüsse einstecke oder da die Taschen voll mache. Das sind halt wiederum Gedanken, die man legitimerweise als Individualperson stellen muss.
Wir hatten ja auch ein Beispiel vom FC Wegberg Beek, wenn ich mich gerade nicht vertue. Der Name des Spielers fällt mir gerade nicht ein. Aber er hat sich auf jeden Fall dann für die Baller League entschieden. Hat dann auch ein gewisses Echo und eine Reaktion innerhalb seines Vereins dann ausgelöst. Da war man natürlich dann nicht begeistert davon, vor allem, weil das dann, ich meine, ein Pokalspiel fand dann zeitgleich statt, was er
dann aus... Eintracht Hochkeppe, das dann, glaube ich, 1-2 oder 1-3 verloren wurde.
Genau. Und das war auch ein wichtiger Spieler für den Verein. Ja, also ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten, wie man das als Verein und vor allem als Spieler dann am besten handeln kann und soll. Ist ja vor allem auch eine Belastungsfrage, denn theoretisch ist es natürlich möglich, dann sonntags zu spielen für den Verein und dann einen Tag später dann nach Berlin zu reisen und dann ist ja auch abends in der Baller League zu spielen.
Genau, und den Spieler, den du meinst, das ist Timo Braun und das war die Icon League, das ist ja noch das andere Format, das es noch gibt.
Ja, gut.
Von Toni Kroos und Elias Nährlich. Ist ja eigentlich ganz egal, ob die jetzt in Berlin, Köln oder sonst wo spielen. Es gibt halt diese Differenzen zwischen Hallenformaten und dem Amateurfußball, die ja auch schon teilweise öffentlich kommuniziert wurden von den Vereinen, weil dass die Vereine nicht glücklich sind, gerade im organisierten höheren Amateurfußball, kann ich nachvollziehen, weil sie da halt auch bestehende Verträge haben. Es gibt gewisse Absprachen, die eingehalten werden müssen. Und ich kann mir halt echt vorstellen, dass zur neuen Saison, also ab 25, 26, auch vielleicht der ein oder andere Spieler im Amateurfußball kürzer treten wird.
Oder dass sich das zumindest in seinen Vertrag hat schreiben lassen.
Genau, beispielsweise, ohne da jetzt mehr zu wissen, Kevin Wecken ist mit das Gesicht der Baller League, ist spielender Co-Trainer beim FC Büderich in der Oberliga, spielt da seit 2 Jahren eine herausragende Rolle, ist bestens bekannt aus seiner Zeit in Strahlen in Uerdingen. Und da er jetzt auch deutschlandweit sehr prominent auftreten kann und entsprechend da auch zu den besser verdienenden Spielern gehört, muss man sich da auch die Frage stellen, wie gesagt, ohne Näheres zu wissen, ob das dann halt auch für ihn noch nachhaltig ist, dann jeden Montag anzureisen oder ob man das dann vielleicht alles demnächst anders gestaltet. Aber das ist dann jetzt ein Thema, das uns in den nächsten Wochen definitiv begleiten wird, weil die Personalplanungen bei den meisten Vereinen beginnen gerade.
Ja.
Du wirst es aus deinem Heimatverein kennen, da laufen ja gerade auch die Gespräche über Zugänge, Abgänge etc. Und die Baller League, die Icon League und auch eventuell die Kings League von Piquet, die das Ganze ja so, diesen ganzen Hype ja ausgelöst hat, werden da bei den Personalplanungen eher eine wichtigere Rolle spielen als eine Nebenrolle. Das ist so mein Gefühl. Aber wir haben jetzt auch schon relativ lange über News gesprochen und über die Baller League gesprochen, aber eigentlich haben wir mit euch ein anderes. Das Thema der Woche. Hat jetzt nicht ganz so perfekt gepasst, aber wir wollen uns im Thema der Woche immer auf eine Sache konzentrieren und haben uns da zum Beginn den SC St. Tönes rausgesucht.
Oberliga-Verein, aktuell Spitzenreiter. Ist jetzt zuletzt an der Sportvereinigung Schonnebeck vorbeigezogen und ja, es ist sehr interessant, wie das für die kommende Saison gehandelt wird von deren Seite. Ob jetzt wirklich auch der Aufstieg in die Regionalliga in Betracht gezogen wird oder nicht. Oder ob man das ähnlich handhabt, wie das die Sportfreunde Baumberg in der vergangenen Saison gemacht haben, dass man einfach sagt, ja klar, Meister werden wir, aber bleiben dann lieber doch in der Oberliga. Und das wollen wir dann noch mal ein bisschen genauer besprechen und uns genauer anschauen.
Genau, generell ist die Entwicklung echt super spannend. Als Peking Castrati im Oktober 2023 übernommen hat, zum zweiten Mal, stand St. Tönes unten drin, steckte tief im Abschießkampf fest.
Ja.
Und mittlerweile, anderthalb Jahre später, ist St. Tönes ein komplett solider Aufstiegskandidat in die Regionalliga. In den Transferperioden wurden halt gezielt Spieler geholt. Aber an sich ist das Gros der Entwicklung auf Trainer und Mannschaft zurückzuführen. Und das ist meiner Meinung nach etwas, was man sehr hoch würdigen muss. Denn es fallen mir jetzt nicht allzu viele Beispiele ein, die vor 2 Jahren noch im Abstiegskampf stattgefunden haben und jetzt oben mitmischen.
Genau, und die haben jetzt nicht im Vergleich mit anderen Vereinen extrem viel investiert, kann man zumindest nicht so sagen. Aber fairerweise, vor der Saison hatte niemand wirklich den SC St. Tönes als einen der Top-Teams auf dem Zettel. Ich hatte am Anfang der Saison auch mit allen Trainern der Oberliga eine Umfrage gestartet über FUPA. Und als Meisterschaftsfavoriten hatte wirklich nicht ein einziger der 18 Trainer damals den SC St. Tönes genannt. Favorit war damals die SSV Gefelbert natürlich, aber auch Schonnenberg und der ETB Schwarz-Weiß Essen wurden häufig genannt. Auch Rating, die jetzt verhältnisweise ein bisschen weiter unten stecken. Aber St. Tönes weder als Meisterschaftsfavorit noch als Abstiegskandidat wurden die genannt, waren dann ein bisschen unter ferner Liefen. Dementsprechend die Entwicklung des Vereins als solches ist eine Riesenüberraschung, eine positive Überraschung auch für den Kreis Krefeld, der ja dessen Aufsängeschild sich ja ein bisschen schwerer tut in der Regionalliga.
Genau, das ist der KFC Oerdingen. Über den kommen wir, glaube ich, gleich in einer gewissen anderen Form noch zu sprechen. Mhm. Will aber noch mal ganz kurz auf St. Tönes eingehen. Sie stellen mit nur 18 Gegentoren die beste Defensive, haben mit 55 erzielten Toren die zweitbeste Offensive. Also ja, die Balance stimmt da absolut. Und es gibt ja auch dieses schöne Sprichwort im Sport: Offensive gewinnt Spiele, Defensive aber Meisterschaften. Mhm. Der Weg bis dahin ist noch ein relativ langer, weil ich schaue mal ganz kurz auf die Tabelle. Schonnebeck sitzt auf Platz 2 mit nur 2 Punkten weniger direkt im Nacken. Die SSV Gefelbert hat 3 Punkte weniger. Und auch der VfB Homberg ist mit 6 Punkten garantiert noch nicht abgeschlagen, dahinter auf Platz 4.
Und die spielen ja noch gegen alle.
Die spielen noch gegen alle. In 2 Wochen steigt das Topspiel zwischen Felbert und St. Tönes. Mhm. Und genau, da ist noch eine ganze Menge drin. Aber nichtsdestotrotz, es ist halt unfassbar spannend. Und spannend ist auch die Frage, wenn St. Tönes aufsteigen dürfte, wo sie denn spielen wollen. Mhm. Zu Hause geht es nicht. Der Abteilungsleiter Markus Hagedorn hat jetzt auch schon bei uns bei der AP erzählt oder auch in anderen Medien erzählt, dass aktuell geprüft werde, wo und ob sie überhaupt ausweichen könnten. Meiner Meinung nach, ich hatte da mal nachgeschaut, kommen die Grotenburg des KFC Oerdingen in Frage.
Das wäre natürlich ein bisschen brisant, ne? Vor allem, wenn dann der KFC Oerdingen dann wirklich selbst nicht mehr in der Regionalliga spielt und dann quasi sein Zuhause an den höherklassigen Verein abgibt.
Genau. Dann das Grenzlandstadion in Mönchengladbach, in dem die U23 der Borussia spielt, ist auch nicht allzu weit entfernt. Mhm. Das Paulianestadion von Fortuna Düsseldorf 2 ist, glaube ich, ebenso weit entfernt. Das müssten so 38 Autominuten sein, wie das Waldstadion des FC Wegberg-Beek. Also gibt es schon einige Möglichkeiten. Auch der SV Strahlen wäre garantiert eine Option, wo halt jahrelang Regionalliga oder Oberliga-Fußball zelebriert wurde. Vielleicht sogar der erste FC Kleve, der aktuell wohl, dessen Arena wird aktuell ertüchtigt für den möglichen Aufstieg des VfR Warbein in die zweite Frauen-Bundesliga. Mhm. Also gibt es schon einige Optionen, aber na klar, man würde am liebsten auf heimischem Platz spielen, aber das ist halt in diesem Fall nicht möglich. Und da muss man einfach abwarten, ob das halt eine finanziell machbare Entscheidung ist.
An sich ist das auch zuzumuten, dass man dann vielleicht ein bisschen weiter weg von seinem eigentlichen Zuhause spielt. Wir haben jetzt aktuell in der Regionalliga auch mit Eintracht Hohkeppel das beste Beispiel dafür, spielen aktuell in Düren im Westkampfstadion. Ist, habe ich jetzt nicht mehr perfekt in Erinnerung, aber mindestens irgendwie 40 Minuten entfernt.
Es müssten 80 Kilometer sein.
Ja, irgendwas so in der Richtung. Also ist auch ja noch mal ein bisschen mehr, als es dann von Krefeld nach Düsseldorf oder von Krefeld nach Gladbach wäre. Deswegen an sich ist die Idee, noch mal ein bisschen ferner von seinem eigentlichen Zuhause zu spielen, überhaupt nicht absurd und findet auch so schon jetzt in der Regionalliga West statt.
Aber kommen wir direkt zum nächsten Punkt, denn wir möchten mit euch ein wenig diskutieren. Diskussionsstoff. Palaver doch nicht!
Genau, Palaver doch nicht, war das im Einspieler, wenn man das nicht genau verstanden hat. Und zwar, wir nehmen jetzt eine Meinung für unser Thema der Woche ein. Und zwar geht es dann einfach darum, in welcher Art und Weise, beziehungsweise ob der SC St. Tönes dann einfach aufsteigen soll oder nicht, ob wir das dem SC St. Tönes aus unserer Sicht empfehlen würden. Und ich persönlich würde sagen, ja, das sollten sie auf jeden Fall machen. Wenn das irgendwo finanziell vertretbar wäre, sollte man meiner Meinung nach diesen Schritt immer gehen. Das beste Beispiel oder den besten Grund dafür sehe ich in der Vergangenheit, und zwar der SV Höni. Die SV Höni ist vor ein paar Jahren auch schon mal Oberligameister gewesen, hat sich dann aber gegen den Schritt in die Regionalliga entschieden. Und zwar war das einfach auch eine finanzielle Entscheidung. Man hätte auch irgendwo anders spielen müssen und wollte dann nicht als abgeschlagenes Regionalliga-Schlusslicht sich erstens abschießen lassen und zweitens dann auch die Zukunft des Vereins gefährden, wenn man so will. Aber wenn man sich den Verein jetzt mal anschaut, sind aktuell abgeschlagenes Schlusslicht in der Bezirksliga und stürzen vermutlich dann in Richtung Kreisliga ab. Und rückblickend ist man natürlich immer schlauer, aber hätte man natürlich das eine Jahr Regionalliga dann durchaus mitnehmen können. Das sind dann Erlebnisse und Momente, die man sich nicht mehr nehmen lassen kann als Verein. Dann spricht man noch 30, 40 Jahre später darüber, wie man dann vielleicht gegen RWE oder Alemannia Aachen oder dann gespielt hat in der Regionalliga West. Und jetzt ist man ja sowieso, ich will nicht sagen am Abgrund, aber auf jeden Fall wieder auf einem deutlich tieferen Niveau, als man es eigentlich sich erhofft hatte zu dem Zeitpunkt.
Ich sehe es ein wenig anders, deswegen nehme ich halt jetzt in diesem Beispiel die Kontrarolle oder in diesem Fall die Kontrarolle ein. Das liegt auch daran, dass ich erst vor 4-5 Wochen einen Kommentar geschrieben habe, Weitsicht schlägt Luftschlösser. Da ging es darum, dass die Sportfreunde Baumberg, es müsste letztes oder vergangenes Jahr der 1. April gewesen sein, mitgeteilt haben, dass sie im Falle der Oberligameisterschaft auf die Regionalliga verzichten werden. Denn das Risiko eines Regionalliga-Aufstiegs ist enorm. Denn du brauchst ein passendes Stadion, musst dafür extrem viel Miete zahlen, musst Sicherheitspersonal zahlen, die Fahrtkosten steigen, musst Catering stellen, du musst diverse Voraussetzungen erfüllen. Und selbst wenn du halt Sponsoren hast, die das Ganze halt irgendwo mittragen, gehst du trotzdem ein Risiko ein, weil jederzeit könnte irgendwas passieren. Stell dir mal vor, es gibt Randale auf dem Platz und das Geld musst du erstmal bekommen. Da musst du auch in Vorleistung gehen. Aber nicht nur die ganzen strukturellen Voraussetzungen werden teurer, sondern halt auch der Spielerkader.
Ja, wie wir auch wissen, die Regionalliga West ist inzwischen auch offiziell eine Profiliga und die Voraussetzungen dafür sind jetzt in den vergangenen Jahren, ich meine seit 2022, immer weiter gestiegen und dementsprechend auch die finanzielle Last, die dann auf den Vereinen liegt. Aber ich meinte damit auch vor allem, dass man nicht einfach blind aus Sicht von St. Tönis dann einfach sagen soll, ja, let's go, sondern auch einfach ein bisschen abwägen soll. Und wenn das irgendwo vertretbar ist und dass man das dann auf jeden Fall durchziehen soll, das ist eher so mein Standpunkt.
Das ist klar. Das habe ich auch genauso verstanden. Ich bin schon für den Zuhörer etwas länger bei FUPA als bei Markus, habe auch die Regionalliga jetzt schon viele, viele Jahre betreut und habe diese ganze Professionalisierung hautnah mitbekommen. Und das krasseste Beispiel ist eigentlich der 1. FC Kahn Marienborn.
Ah ja.
Der 1. FC Kahn Marienborn, der hat, jetzt lass mich bitte nicht lügen, vor 3-4 Jahren noch in der Regionalliga gespielt, hat die Saison als 5. oder 6. abgeschlossen und ist dann freiwillig den Rückzug angetreten und hat sich dann in den Kreisliga-Fußball verabschiedet. Was einfach daran liegt, dass die Voraussetzungen derart hoch geworden sind, dass man als kleinerer Verein das Gefühl haben kann, das ist jetzt mehr oder weniger ein O-Ton aus den Berichten, die der 1. FC Kahn Marienborn auch kundgetan hat, dass kleinere Vereine in der Regionalliga nicht mehr erwünscht sind. Das ist harter Tobak. Ich kann es aber auch irgendwo nachvollziehen, weil die Voraussetzungen immer größer werden. Die Regionalliga ist eine Profiliga. Da haben gespielt Rot-Weiß Essen, Alemannia Aachen. Aktuell spielt der MSV Duisburg dort mit 30.000 Zuschauern. Und wenn du als kleinerer Dorfverein oder ich finde, man kann in der Oberliga auch von halbprofessionellen Strukturen und Voraussetzungen sprechen. Durchaus. Wenn du als solcher Verein dann auf einmal nacheinander auf Rot-Weiß Oberhausen, Wuppertaler SV, MSV Duisburg etc. triffst, dann ist es meiner Meinung nach auch schon eine enorme Hürde für den gesamten Verein. Und dann geht es einfach nicht nur darum, Sponsoren zu finden, du brauchst auch die entsprechende Manpower. Die muss halt wachsen und die muss im besten Fall nachhaltig wachsen. Und im Falle von St. Tönis ist es ja auch so, dass sie selbst überhaupt nicht mit dem aktuellen Erfolg gerechnet haben, so hoch und so gut zu stehen.
Ja.
Angepeilt war, glaube ich, ich hatte irgendwas von Platz 10 gelesen. Jetzt sprechen sie auf einmal über die Regionalliga, damit haben sie nicht gerechnet. Ich kann mir auf, also St. Tönis ist jetzt mittlerweile auch ein Großverein nach der Fusion von Teutonia und SV. Und es geht auch da nicht nur um Fußball. Sie haben eine Top U19. Da wäre meiner Meinung nach wahrscheinlich der Schritt, ein weiteres Jahr Oberliga zu spielen und dann eventuell mit dem Wissen aus diesem Jahr, nächstes Jahr einen Angriff zu starten und diesen möglichen Aufstieg dann auch über ein Jahr zu planen, viel sinnvoller, als jetzt einfach blindlings hochzugehen. Klar, das werden sie nicht tun, aber meiner Meinung nach gibt es da einige Hürden, die halt zu bewerkstelligen sind. Und ich bin mir auch zu 1000% sicher, dass St. Tönis nur dann den Schritt gehen wird, wenn sie sich zu 1000% sicher gehen und nicht das Hauch eines Risikos eingehen werden. Denn, wenn wir ehrlich sind, das beste Beispiel hat der Es ist natürlich vor der eigenen Haustür stehen. Das ist der KFC Uerdingen, die hoch verschuldet scheinbar schon in die Regionalliga gestartet sind. Mhm. Das Problem liegt da aber auch eher hinter den Kulissen als auf dem Platz. Und sie müssen nur den Blick 5 Kilometer weiter richten, dann wissen sie, was passieren kann. Und klar sind das andere Voraussetzungen. Ne? Sie kommen auch von komplett an unterschiedlichen Flughöhen. Aber nichtsdestotrotz, ich würde niemals die Zukunft meines Vereins riskieren. Vor allem nicht, wenn das alles so schnell gegangen ist und du es nicht geplant hast. Mhm. Deswegen, selbst wenn du jetzt Geld für einen Stall etc. finden würdest oder solltest, ich würde das Risiko nicht eingehen.
Finde ich interessant. Also auch vor allem den Punkt mit Kahn Marienborn. Aber auch da denke ich mir dann einfach wieder, und das werden mit Sicherheit auch alle Verantwortlichen, werden mir da zustimmen, dass man die Jahre in der Regionalliga mit Sicherheit nicht missen möchte.
Klar.
Das war trotzdem dann ein bedeutender Moment oder eine bedeutende Zeit in der Laufbahn des Vereins. Und ich glaube, dass das könnte halt auch bei St. Tönes so sein, aber das ist auch ein richtig guter Punkt mit der Jugendabteilung, die ich auch mit wahrgenommen habe, dass die halt sehr gut geführt wird bei St. Tönes. Und natürlich, wenn du die erste Mannschaft in den finanziellen Ruin treibst, dann bringst du natürlich auch gleichzeitig dann die U19, U17 und so weiter in Gefahr. Also deren Entwicklung. Und halte ich dann auch, oder ist dann natürlich ein guter Punkt, dass man dann sagt, ja, dann warten wir vielleicht noch ein weiteres Jahr, auch wenn wir dann riskieren, nie wieder in die gleiche Position zu kommen, denn das muss man ja fairerweise auch sagen.
Absolut.
Es gibt so eine krasse Konkurrenzsituation innerhalb der Oberliga, dass man einfach mal manchmal ein bisschen Glück braucht, einfach sportlich in einer super Situation zu sein. Mhm. Das ist dann in beiderlei Hinsicht ein großes Risiko, was der Verein eingeht. Ne?
Meiner Meinung nach müsste es ein Übergangsjahr in der Regionalliga geben. Das Übergangsjahr aber auch nur für Erstaufsteiger. Wenn du zum allerersten Mal in die Regionalliga aufsteigst oder zum ersten Mal meinetwegen seit 10, 15 Jahren, dann sollten für dich viel geringere Voraussetzungen für dieses eine Jahr gelten, damit du halt die Chance hast, nach einer historischen Saison aufzusteigen, andererseits auch noch eine Chance hast, über ein Jahr dir ein zweites Jahr aufzubauen. Wenn es dann sportlich nicht reicht, ist es so. Dann hast du aber zumindest das Abenteuer Regionalliga gelebt. Mhm. Aber so ist es zum Beispiel so, du hast halt nicht die Chance, du musst direkt auf einem Level mit anderen Vereinen sein. Und das finde ich halt schwierig, weil das hat nichts mit nachhaltigem Wachstum zu tun. Und deswegen, da habe ich mich auch schon vor einem Jahr ausgesprochen, es muss ein Übergangsjahr für Erstaufsteiger geben, damit die halt die Chance haben, auch nachhaltig Fuß fassen zu können. Aber das ist aktuell nicht geplant.
Würde das nicht gegen den sportlichen Wettkampfcharakter sprechen? Also der Sport ist ja nicht nachgiebig, ne? Also der ist unverzeihlich. Und wenn man ein schlechtes Jahr spielt, sportlich schlechtes Jahr, dann gehört man abgestiegen, meiner Meinung nach.
Nee, das ist auch richtig. Es geht nicht um das sportliche Abschneiden. Es geht um die infrastrukturellen Voraussetzungen.
Okay.
Beispielsweise wurde ja, das war ja auch ein Argument, warum der erste FC Kahn Marienborn freiwillig in Rückzug angetreten ist, wurde die Möglichkeit gestrichen, für einzelne Spiele auszuweichen, in ein anderes Stadion auszuweichen. Mhm. Wenn jetzt beispielsweise der erste St. Tönes gegen Eintracht Hochköppel zu Hause spielen sollte vor 500 bis 1000 Zuschauern, warum solltest du dann in ein viel, viel größeres Stadion ausweichen? St. Tönes hat zu Hause schon zweimal vor 2000 Zuschauern gegen Uerdingen gespielt. Mhm, wenn du aber dann, wenn auf einmal Duisburg kommt und du mit 15.000 Zuschauern rechnen musst, da solltest du die Chance haben, weiterhin irgendwohin auszuweichen. Aber diese Maßnahme wurde den Vereinen genommen. Die Vereine müssen halt ganzjährig in einem Stadion spielen oder dürfen nur zeitweise in einem anderen Stadion spielen zu Beginn, wenn absehbar ist, dass das eigene Stadion oder das Zielstadion fertiggestellt wird.
Ich dachte, dass das dann quasi so ein Freio gewesen wäre, was
also, man nein, nein, nein.
Übergangsjahr meintest.
Übergangsjahr einfach nur für die strukturellen Voraussetzungen des Vereins.
Okay. Ja.
Sportlich, wenn sie absteigen, steigen sie ab, dann hat sich das eh alles erledigt. Mhm. Aber sie müssen halt die Chance haben, mitzuwachsen neben dem Platz. Und so wird ja aktuell vorausgesetzt, dass du halt direkt auf dem Level vom ersten FC Bocholt sein musst als Beispiel.
Was sagt der WDRV dazu?
Der WDRV, ich habe jetzt noch keine entsprechende Anfrage gestellt an den Verband, aber der WDRV hat ja erst vor 2 Jahren oder 3 Jahren diese Maßnahmen aktualisiert.
Mhm. Ja.
Und vorher gab es halt diese Möglichkeiten. Mhm. Und quasi dieses Übergangsjahr für Erstaufsteiger, für das ich plädiere, wäre einfach nur ein Zurück zum alten Status Quo.
Okay. Verstehe ich nicht, warum man das nicht macht. Das ist ja einfach eine sehr einfache Lösung, dass das Ganze dann ein bisschen umzusetzen für kleinere Vereine. Aber vielleicht möchte man die einfach nicht mehr dort haben.
Das ist eine Frage, die können wir nicht beantworten. Darüber können wir nur mutmaßen.
Und spekulieren.
Genau. Aber dafür ist das Diskutieren die These der Woche auch gedacht.
Genau.
Konzentrieren wir uns jetzt auf den kommenden Spieltag, denn es geht ja, wie gesagt, endlich wieder flächendeckend überall los. Und deshalb haben wir jetzt jeder paar Vorschläge zum Matchday! Ich fand es gar nicht mal so einfach, mich für eine Partie zu entscheiden, weil in Matchday wollen wir euch primär mal so einen kleinen Fahrplan fürs Wochenende zu erstellen und uns im besten Fall auf ein, zwei Partien pro Person beschränken. Ich werde jetzt einfach zwei, drei Partien mehr sagen, direkt zum Auftakt, weil das Wochenende dann doch mehr hergibt als gedacht. Am Freitagabend haben wir zwei Bezirksliga-Topspiele, die wir euch empfehlen möchten. Bezirksliga 5, SC Oberhausen gegen Renania Bottrop. Renania Bottrop ist Tabellenzweiter, SC Oberhausen Dritter und hat auch schon 6 Punkte Rückstand auf Bottrop. Das heißt, sollte Bottrop gewinnen, ist der SCO so gut wie aus dem Aufstiegsrennen raus. Bekanntlich steigen die 6 Meister der Bezirksliga auf und die Tabellenzweiten gehen in eine Relegation. Und deswegen ist das jetzt schon relativ früh im März ein Spiel für den SC Oberhausen, das gewonnen werden muss.
06-07 wird mit Sicherheit dann auch mit Argusaugen auf das Spiel schauen, nehme ich an.
Ja. Er meint gerade Stärkrader 06-07, die Tabellenführer sind und 1 Punkt mehr haben als Bottrop, ergo auch 7 Punkte mehr als Oberhausen. Und du hast ja am Ende lieber einen Zweikampf als einen Drittkampf, ne?
Ja, klar.
Ein Zweikampf ist es in der Bezirksliga 4 aktuell nicht. Da streiten sich noch einige Plätze um den zweiten Aufstiegsplatz. Aber der erste Aufstieg, also um den Relegationsplatz, aber der Meisterschaftsplatz, der direkt zur Landesliga führt, könnte nach diesem Wochenende eventuell schon so halbwegs entschieden sein. Denn Viktoria Goch gastiert in Rindern, ebenfalls am Freitagabend. Da ist die Situation so, dass Goch 8 Punkte Vorsprung auf Rindern hat, also schon ein dickes Brett. Und sollten sie das Spiel gewinnen, sind es halt 11 Punkte mehr, wenn ich mich gerade nicht verrechnet habe. Das sollte aufgehen. Und das wäre für Daniel Beine, Trainer von Goch, der es mit seiner Mannschaft jetzt schon länger probiert aufzusteigen, schon ein fettes Fund. Er wird bekanntlich im Saisonende neuer Trainer von dem SV Biebenhorst in der Oberliga wahrscheinlich. Und die Landesliga soll es dann zum Abschied sein. Und das wäre halt schon so, ja, die Tür ist dann sperrangelweit offen.
Man kann auch sagen, dass dann Goch als kleiner Favorit in die Partie geht. Und ja, die haben ja schon seit einer ganzen Weile, kündigt sich die an, dass die in die Landesliga wollen. Und dieses Jahr soll es dann am Ende wirklich so werden bei denen.
Und wenn ich richtig auf dem Schirm habe, hat Goch die letzten 4 oder 5 Spiele auch alle gewonnen. Deswegen
ja, super in
Form. Spricht nicht viel für Rindern, aber gerade in solchen Spielen kann ja immer eine Menge passieren.
Ja klar, aber ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Hast du schon gesagt, fürs Aufstiegsrennen ist das ein eminent wichtiges Spiel für Rindern. Natürlich, ich meine auch nicht, dass die unbedingt nach oben wollen. Denen ist natürlich klar, dass es eine extrem harte Konkurrenz um die existiert, eine harte Konkurrenzsituation. Und dass da Goch einfach als der eben, ja, nominelle Primus dann einfach in die Partie geht und dass dann Rindern an sich nichts zu verlieren hat, wenn man so will.
Erzähl du erstmal noch, was du im Petto hast, dann werde ich noch eine kurze Liste von Spielen geben, die ebenfalls interessant sind.
Genau, also bei mir geht es um die A-Liga in Oberhausen. Die betreue ich auch selbst, schreibe auch wöchentlich Texte, Vorschau, Nachschau bei uns auf FUPA. Und da geht es im Spitzenspiel zwischen Stärkrade Nord 2 und Dosluxspor Bottrop. Stärkrade Nord 2 ist mit 45 Punkten 4 voraus gegenüber Dosluxspor. Dazwischen hängt noch Buschhausen direkt im Nacken, also 1 Punkt hinter dem Tabellenführer. Heißt, auch da geht es natürlich dann um den weiteren Verlauf des Aufstiegsrennens. Und interessante Anekdote zu dem Spiel, ist auch bei uns jetzt heute Morgen, sprich am Mittwochmorgen, erst online gegangen, dass Dosluxspor Bottrop als der formstärkste Amateurteam im Februar benannt wurde von FUPA. Und entsprechend halt mit breiter Brust in die Partie gegen Stärkrade Nord gehen kann. Ich habe auch zuletzt schon mit dem Cheftrainer von Dosluxspor gesprochen, Can Uca. Sehr, sehr angenehmer Kerl. Und die wollen das Ganze ohne Druck angehen. Natürlich nehmen die das dann gerne wahr, wenn die dann wirklich am Ende auf Platz 1 stehen. Aber die sehen sich jetzt nicht als Aufstiegsfavorit oder als klarer Aufstiegskandidat nehmen, lassen dann Woche für Woche auf sich kommen und schauen dann wahrscheinlich auch mal jetzt erstmal, wie es in diesem Topspiel dann läuft. Hatten zuvor aber auch vor allem in den Spielen gegen die direkte Konkurrenz extrem gut ausgesehen, haben da nach der Winterpause unter anderem Blau-Weiß-Fuhlenbrock, die jetzt ein bisschen abgestürzt sind, besiegt. Und sind ja, wie gesagt, bestes formstärkstes Team im Februar, einfach super drauf und könnten sich jetzt noch ein bisschen näher an die Tabellenspitze heranpirschen, wenn man so will. Genau.
Aber der Aufstieg würde Dostlukspor in jedem Fall helfen, denn die Dostlukspor hat als, jetzt lasst mich bitte nicht lügen, aber ich glaube, als einziger Kreisligist eine U19-Niederrheinliga-Mannschaft. Mhm. Und das ist halt auch schon ein fettes Fund. Aber klar, wenn du halt deinen Nachwuchs im Verein halten möchtest, muss auch die Seniorenabteilung maximal attraktiv sein. Ich arbeite als sportlicher Leiter meines Heimatvereins auch relativ oft mit A-Jugendlichen zusammen. Wir hatten selbst eine Bezirksliga-A-Jugend und da war es halt teilweise schon schwierig, die Bezirksligaspieler für die Kreisliga B zu mobilisieren, zu überzeugen. Und dann kann ich mir halt vorstellen, dass A-Jugendspieler, die sich dann halt selbst deutlich stärker einschätzen, als die Realität im Seniorenfußball eigentlich wäre, dass die dann eher sagen, boah, Kreisliga A tue ich mir nicht an, ich bin halt talentierter als das.
Ja.
Deswegen auch schon von der intrinsischen Motivation her, beziehungsweise von den intrinsischen Argumenten her, wäre das in jedem Fall ein fettes Fund für Dostlukspor, wenn sie jetzt dieses Jahr hochgingen.
Ja, man muss auch sagen, in der U19-Niederrheinliga tummeln sich dann auch wirklich teilweise extrem geeignete Spieler für auch höherklassige Vereine. Bestes Beispiel natürlich dann in der vergangenen Saison aus Schonnebeck mit Arne Wessels und Conor Tönnies. Die haben auch währenddessen, also während sie in der 19. Niederrheinliga gespielt haben, auch andauernd vielleicht ein paar Tage später oder am gleichen Tag noch Oberliga gespielt. Heißt, das Potenzial für den einen oder anderen in der A-Jugend ist mit Sicherheit da, auch das vielleicht ein Niveau höher zu spielen. Auch wenn Dostlukspor jetzt nicht unbedingt das Format hat, also die U19 das Format hat von Schonnebeck damals. Aber ja, den Punkt, den du machst, der ist auf jeden Fall da, dass sich der ein oder andere in der gesamten Liga vielleicht nicht unbedingt zukünftig in der selbst kurzfristig in der A-Liga sieht, sondern ja, noch höher.
Genau, und dann noch weitere Spiele, die wir jetzt einfach nochmal nennen wollen, weil sie es auch durchaus verdient haben, betrachtet zu werden. Freitagabend Ratingen gegen Velbert in der Oberliga. Wie erzählt, Ratingen läuft hinter den Erwartungen hinterher. Mhm. Und dann ist ein Spiel auf so einer Bühne gegen einen Top-Aufstiegskandidaten halt schon eine Möglichkeit, zumindest ein bisschen was von der Saison zu kaschieren. Ratingen wird am Ende keine Top-Saison mehr gespielt haben, das geht nicht mehr.
Ja.
Aber wenn sie dann trotzdem halt Velbert jetzt schlagen sollten, wäre das natürlich ein enormer Motivationspush für die vergangenen oder für die letzten Saisonwochen. Denn gerade wenn du eine Saison spielst, die hinter den Erwartungen läuft, dann musst du dich halt in eine bestmögliche Position bringen, um halt maximal attraktiv für neue Spieler zu sein ab Sommer. Und da kann ein Spiel wie gegen Velbert halt enorm helfen. Würde auch noch ganz gern in der Oberliga bleiben, denn am Sonntag spielen sechs der unteren sieben in direkten Duellen gegeneinander.
Ui, okay.
Das sind TVD Velbert zu Hause gegen den Mülheimer FC. Das ist der erste FC Monheim gegen Union Nettetal und der erste FC Kleve gegen den Meister Sportfreunde Baumberg.
Boah, sehr spannend. Denn vor allem für Nettetal kann man ja beinahe schon sagen, ist es Do-or-Die-Spiel. Was sind die jetzt? 4 Punkte hinter dem rettenden Ufer.
Genau.
Und wenn die jetzt auch noch gegen die direkte Konkurrenz Punkte liegen lassen, könnte das vor allem jetzt hier mit dem neuen Trainer ein schlechtes Omen für den restlichen Saisonverlauf bedeuten. Also das ist ein extrem wichtiges Spiel. Hat man ja auch schon zuletzt gesagt. Die hatten zuvor auch schon ein 6-Punkte-Spiel. Das war gegen Kleve. Waren unentschieden. Damit war man auch grundsätzlich zufrieden, wie ich das so mitbekommen habe. Aber langsam braucht es dann auch Punkte, um dann auch eine realistische Chance zu haben für die kommenden Wochen im Abstiegskampf. Denn direkt danach kommt dann der ETB und danach, sehr interessant, geht es dann schon in den Niederrhein-Pokal gegen den MSV Duisburg. Also wenn man so will, kommt das komplett zu Unset, dieses Highlight-Spiel.
Oder auch genau zum Gegenteil. Ne? Weil ja, manchmal ist es ja so, dafür gibt es auch genügend Beispiele im Profifußball oder auch im Amateurbereich, dass du halt im Pokal ein ganz anderes Gesicht zeigen kannst. Ne? Und stell dir mal vor, Nettetal, also das Nettetal weiterkommt in Duisburg. Die Chancen stehen, glaube ich, 98-2.
Ja.
Aber selbst wenn die halt im Spiel bleiben und lange mithalten, kann dir das einen unfassbaren Push geben. Deswegen ist dieses Bonusspiel, was dir jetzt da keine Punkte in der Liga bringt, Aber für deine Form und für dein Selbstvertrauen extrem wichtig sein könnte schon.
Hätte man ja auch mit dem Sieg gegen Bocholt denken können. Der es dann ja auch nicht geworden ist.
In der, aber in der ist, auch schon wieder einige, ist jetzt auch schon wieder einige Zeit her, okay. Winterpause.
Ja.
Und wo du Nettetal ansprichst, klar, haben die Sportfreunde Baumann 4 Punkte mehr als Nettetal. Dieses Jahr aber 3 Spiele, 3 Niederlagen, kein einziges Tor erzielt. Zuletzt ein 0-6 gegen St. Tönis. Mhm. Also das tut mir einfach leid, dass die halt auch extrem groß mit Verletzungen haben. Hatten ja jetzt auch wieder, lass mich bitte nicht lügen, ich glaube, der Kapitän Luis Klotz fällt jetzt wieder für längere Zeit aus. Was Salah El-Halimi da aktuell an als Puzzlekönig zeigen muss, mir fehlt halt kein besseres Beispiel für einen. Mhm. Der muss ja jede Woche ein neues Puzzlestück finden und dann irgendjemanden ersetzen. Das ist schon keine Top-Voraussetzung für so eine Saison. Vor allem, wenn du dann denkst, die haben freiwillig verzichtet auf die Regionalliga, um halt das Wohl des Vereins nicht zu gefährden.
Und was macht das auch mental mit dir? Allein die Spieler, die dann letztes Jahr Meister geworden sind, aus deiner Sicht funktioniert dann quasi fast gar nichts mehr. Ne? Also genau. wenn du letztes Jahr quasi es andauernd gewohnt warst, 3 Punkte mitzunehmen und jetzt hängst du so weit unten drin und bist gefährdet, sogar noch abzusteigen, ist ja mental überhaupt nicht leicht in dieser Situation.
Vor allem auch, was ich gerade noch sagen wollte, ist, du verzichtest freiwillig auf die Regionalliga, um deinen Verein nicht zu gefährden.
Mhm.
Und jetzt steigst du eventuell trotzdem in die Landesliga ab.
Ja.
Das ist schon hart. Ne? Und ein Beispiel dafür, dass es halt einfach da nicht rumläuft, ist halt der beste Oberligaspieler der vergangenen Jahre, Robin Hömich. Mhm. Vergangene Saison hat er in 26 Spielen 17 Tore geschossen, 28 Vorlagen erzielt oder aufgelegt. Und diese Saison steht er bei 6 Scorerpunkten, 16 Spielen.
Ja.
Das ist halt einfach ja, stellvertretend dafür, dass die Mannschaft einfach körperlich sehr angeschlagen ist. Über
hast du am Fuß? Ne?
Hast du Scheiße am Fuß, ja.
Ja. Ich wollte es nicht sagen.
Ja, ich denke mal, damit kommen wir in jedem Fall noch durch.
Ja, ich denke auch.
Aber das soll es jetzt zum inhaltlich geplanten Part gewesen sein, weil wir haben jetzt auch noch was vor mit euch. Es folgt jetzt gleich das angekündigte Gewinnspiel von Markus, aber vorher gibt es noch etwas anderes.
Das können wir aber nochmal neu.
Das können wir nochmal neu machen, oder?
Ja. Yeah.
Lasst uns spielen.
Das klingt doch viel besser.
Genau. Wie gesagt, das ist die erste Folge. Wir haben hier noch einiges zu lernen. Wir werden uns auch in den kommenden Wochen definitiv noch steigern und bessern. Gerade auch für mich. Ich bin jetzt eher im schreibenden Part unterwegs, werde jetzt aber jetzt hier in dieser Sprecherrolle, in dieser Hostrolle mich mehr und mehr reintasten, reinfühlen. Und
machst das aber auch schon top.
Das ist nett, aber habt da einfach ein bisschen Verständnis für uns, dass wir jetzt in diesem neuen Konzept uns ein bisschen reinfinden, reinfuchsen müssen. Technik, inhaltlich, sprachlich. Und wenn ihr halt Anregungen habt, könnt ihr uns jederzeit auch schreiben. Gerne an fupa@rp-digital.de oder auf Instagram fupa-niederrhein. Mein Instagram-Kürzel ist André Nückel mit OE und ich glaube, dein Instagram-Kürzel ist Markus O. Becker.
Richtig, genau. Für einen zweiten Namen, der hier nicht öffentlich genannt wird.
Kein Problem, Oliver. Wir wollen halt auch jetzt nicht nur euch nackte Tatsachen und so um die Ohren klatschen, unsere Meinung preisgeben, sondern auch ein bisschen spielen. Deswegen werden wir jetzt wöchentlich verschiedene Formate auspacken, die sich auch wiederholen werden. Ihr könnt jetzt auch zeitgleich mitraten, mitfiebern. Und ja, das erste Spiel, das wir jetzt vorbereitet haben, oder was ich diesmal vorbereitet habe, lautet Fakt oder Fiktion.
Der Vollständigkeit halber ist jetzt hier auch die Fallhöhe extrem hoch, weil ich mir jetzt ein extrem viel Angriffsfläche biete, mich zu blamieren. Aber wir schauen mal, wie es läuft.
Genau, aber so schlimm ist es nicht. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten. Fakt oder Fiktion, das ist ganz einfach erklärt.
Mhm.
Ich werde jetzt gleich 3 Fakten vortragen, aber nur ein Fakt ist halt auch richtig. 2 davon habe ich mir ausgedacht. Und sollte in der Tat einer der falschen Fakten richtig sein, dann ist es einfach nur Zufall. Aber ich habe es mir eigentlich ausgedacht, deswegen sollte das ausgeschlossen sein. Und je nachdem, wie richtig Markus liegt oder eben auch nicht, gibt es entweder einen kleinen Applaus oder aber.
Ja, darauf freue ich mich schon.
Genau, und ja, dann fangen wir an mit Teil 1 von Fakt oder Fiktion. Ich muss jetzt leider von meinem Handy kurz ablesen, aber das sollte kein Problem sein. Fakt Nummer 1. Es gab einen Kreisliga-Verein, der durch Online-Manager gemanagt wurde. Also auch am Niederrhein. Fakt Nummer 2. Die Baller League stand kurz vor einem Wechsel in die Westfalenhalle nach Dortmund. Fakt Nummer 3. Zur anstehenden Fusion der Fußballkreise Solingen und Remscheid stehen jetzt auch noch Gespräche mit Wuppertal an. Denn die drei bergischen Kreise planen, der größte Kreis am Niederrhein zu werden.
Eins davon ist Fiktion, ne?
Nee, zwei. Du musst jetzt quasi erraten, welcher Satz oder welcher Fakt jetzt richtig ist. Zwei sind falsch, einer ist richtig.
Also Solingen, Wuppertal ist definitiv falsch. Das hätte ich, glaube ich, mitbekommen.
Aber du warst jetzt auch im Urlaub.
Ich versuche gerade dein Gesicht zu lesen, das wie bei Günther Jauch. Was war denn? okay, Solingen ist falsch. Was war? Na, hör auf! was war noch mal das Zweite?
Das Zweite war, dass die Baller League demnächst oder beinahe in die Westfalenhalle
gewechselt wird. Das Erste war?
Ein Online-Manager in der Kreisliga.
Das ist wahr. Das ist wahr.
Und richtig ist?
Ja, jawohl!
Einige von euch werden es wissen. Es gab oder gibt immer noch den TC Freisenbruch aus Essen. Und der konnte für geraume Zeit, ich habe jetzt nicht herausgefunden auf die Schnelle, wann das Ganze geendet ist, konnte in jedem Fall online gemanagt werden. Da hast du 5 € im Monat bezahlt und hast dann auch als Community, also als Bezahl-Community Einfluss darauf genommen, wen der Trainer aufstellen muss. Mhm. Und das war schon ein extrem spannendes Projekt. Die haben das auch seinerzeit in Asien irgendwo mal vorgestellt.
Ui.
Aber Freisenbruch spielt mittlerweile nur noch in der Kreisliga B, meine ich. Haben auch nur in der Kreisliga gespielt, in Anführungszeichen. Mhm. Und das Managerspiel ist leider durch. Aber es war halt in der Tat ein spannendes Kuriosum.
Ja, ich habe das einfach nur nach dem Ausschlussprinzip gemacht. Also 2 und 3 konnten, glaube ich, nicht sein. Zumindest das wäre, glaube ich, das konnte nicht an mir vorbeilaufen. Deswegen, das Erste muss es dann sein.
Okay, damit stehst du bei 1-0, aber...
Jetzt kommt die 16.000-Euro-Frage, oder?
Fast.
Ja.
3 Sätze lese ich jetzt vor.
Ja.
Ein Fakt gibt es und 2 Sachen sind erfunden und erlogen.
Ich konzentriere mich.
2025-26 stellen diesmal 3 Fußballkreise jeweils 4 Qualifikanten für den Niederrhein-Pokal. Zweitens, der KFC Uerdingen trug in diesem Jahrzehnt 9 Heimspiele in Lotte aus. Drittens, in den vergangenen 5 Jahren sind ausschließlich die Aufsteiger aus den Bezirksligen 1, 3 und 5 nicht direkt wieder aus der Landesliga abgestiegen.
Boah, was ist das für eine dritte Frage? Das konnte ich mir gar nicht visualisieren, was du da gesagt hast. Das mit in Lotte, KFC, das ja. Das kann doch nicht sein, oder? Ist das so gewesen? Puh, ich rate mal einfach ins Blaue und sag Frage 3 mit den Ligen ist richtig.
Ja?
Ja. Ja. Ja, gut.
Richtig ist, dass der KFC Uerdingen in diesem Jahrzehnt 9 Heimspiele Lotte ausgetragen hat. Das war 2020, 2021. Da wurde zum Winter oder zum Jahresende 2020, meine ich, der Vertrag in Düsseldorf aufgekündigt.
Aha.
Und dann haben die letzten Drittligaspiele in Lotte ausgetragen.
Das war leider vor meiner Zeit bei FUPA.
Ich hatte mir schon gedacht, dass ich damit eventuell kriegen kann, weil es schon...
Ich entschuldige mich bei allen KFC-Fans, die natürlich jetzt haarraufend vor ihren Endgeräten sitzen. Aber ja, das war mir leider nicht so auf dem Schirm. Ne?
Ich dachte, das passt ganz gut in die Folge mit den eventuellen neuen Mietern in der Grotenburg.
Ja, durchaus.
Denn der KFC Uerdingen hat seinerzeit gespielt in Duisburg, Düsseldorf, Lotte und Velbert. Wenn ich jetzt keine Städte vergessen habe, weil die Grotenburg nicht zugelassen wurde.
Interessant, okay.
Genau, das war jetzt Fakt oder Fiktion, die erste Ausgabe. Markus hat sich wacker geschlagen mit dem 1-1.
50-50 nehme ich.
Und jetzt, ja, the stage is yours.
Genau, also wir kommen zur, haben wir, also einfach nur der Vollständigkeit halber, wir haben redaktionell schon mal so ein kleines Spielchen gespielt, so ein Fragespielchen. Das haben wir liebevoll einfach FUPADI genannt, also in Anlehnung an vielleicht die Älteren unter uns kennen es noch, Jeopardy, haben wir es einfach, dass das Wortspiel uns erlaubt, haben es Fupadi genannt. Einfach, dass das Grundprinzip ist, es werden Fragen in Form von Statements gestellt und die Antwort ist eine Frage. Sprich, ich sage, er ist der 47. Präsident der Vereinigten Staaten. Die Antwort ist dann, wer ist Donald Trump? Und das einfach nur mit Amateurfragen und Fußballfragen. Und genau das kommt jetzt auch auf euch zu und ihr könnt auch was gewinnen, und zwar FUPA Prämienpunkte. Aber vielleicht erstmal vorab die Frage. Und zwar ist es eine ganz generelle Frage. Vielleicht hat das auch der ein oder andere schon auf FUPA mitgelesen und mitbekommen, denn das ist natürlich etwas, was wir sehr gerne bespielen und beachten. Und zwar die meisten Tore. Er hat die meisten Tore am Niederrhein erzielt, dieser Spieler.
Wer ist es?
Genau, und ihr müsst dementsprechend einfach die Antwort zu uns schicken an fupa@rp-digital.de, sprich die Antwort als Frage. Wer ist XY? Und der Gewinner kann dann entsprechend FUPA-Prämienpunkte bei uns erhalten, gibt dann einfach im Nachgang euer FUPA-Konto an und dann übertragen wir euch die Punkte.
Zwei Zusätze noch. Gesucht wird natürlich der beste Torjäger der laufenden Saison, 24-25, und sollten wir mehrere richtige Antworten erhalten, werden wir losen.
Genau.
Und den Gewinner teilen wir dann spätestens in der nächsten Folge mit. Okay, dann würde ich sagen, sind wir jetzt auch soweit durch mit der allerersten Folge im neuen Format. Ich denke mal, wir werden trotzdem chronologisch die Bezifferung der Folgen beibelassen, deswegen nicht wundern. Wie eben schon angerissen, das ist jetzt für uns ein Lernprozess. Wir werden uns in jedem Fall steigern. Ich denke mal, die Messlatte ist auch aktuell noch nicht allzu hoch, um mal schön ein bisschen Druck rauszunehmen. Nein, Quatsch. Wir machen das gerne. Es ist auch einfach eine gute Ergänzung zu unserem eigentlichen Tagesgeschäft. Klar, wir schreiben viel. Es gibt auch immer wieder Videos auf FUPA TV oder auf YouTube zu sehen. Aber gerade wir als Podcast-Fans wollen auch diese... Es ist keine Nische, sondern es ist einfach eine gute Ergänzung zu unserem Kerngeschäft. Auch bespielen, werden da auch immer wieder versuchen, uns weiterzuentwickeln, neue Themen anzugehen. Wie gesagt, es sind schon 6 Spiele geplant. Ob wir jetzt alle 6 Spiele in unser Tagesgeschäft oder in unseren Ablauf mit reinnehmen, müssen wir schauen. Aber generell, wenn ihr auch Wünsche, Ideen, Kritik auch nach der ersten Folge habt, schreibt uns gerne, weil das hilft uns alles, um weiter zu wachsen, um es zu verbessern. Ich weiß, dass ich an der einen oder anderen Stelle mit meinem Tempo ein bisschen aufpassen muss oder auch mit der Aussprache, aber es sind jetzt alles Sachen, die wir in den nächsten Wochen in Angriff nehmen, und dann wird das meiner Meinung nach eine runde Geschichte werden.
Genau, und zukünftig einfach nur auch nochmal, dass wir es erwähnt haben, zukünftig werden wir natürlich auch ein paar Stimmen von euch, von Trainern, von Spielern, von Verantwortlichen hier reinbringen, dass die dann auch zu Worte kommen. Und vielleicht führen wir dann auch Live-Telefongespräche, vielleicht kommen dann einfach per Sprachnachricht, spielen die bei uns ein. Also solche Dinge planen wir dann für die Zukunft, dass wir vielleicht auch das ein oder andere Spielchen dann mit einem Spieler dann auch bei uns machen. Solche Dinge haben wir dann auch uns vorgenommen und darauf freuen wir uns auch für die kommenden Wochen.
Genau, deshalb, Markus, vielen Dank für die gute Moderation.
Danke.
Wir verabschieden uns jetzt und ich würde es mal so machen, wie das in unserem FUPA-Hochgebiet, das ist nämlich FUPA Niederbayern, FUPA steht nämlich für Fußball Passau, immer gesagt wird, ich verabschiede mich mit einem Servus.
Servus, bye bye.